Liebe Geschwister, ein alter Mann und sein Sohn bestellen gemeinsam ihren kleinen Hof. Sie hatten nur ein Pferd, das den Pflug zog, und eines Tages lief das Pferd fort. Und die Nachbarn jammerten, wie schrecklich, welch ein Unglück. Wer weiß, sagte der alte Bauer, ob Glück oder Unglück. Und eine Woche später kehrte das Pferd aus den Bergen zurück und brachte 5 wilde Pferde mit in den Stall. Wie wunderbar, sagten die Nachbarn, welch ein Glück. Glück oder Unglück, wer weiß, sagte der Alte. Und am nächsten Morgen wollte der Sohn eines der wilden Pferde zähmen und er stürzte und brach sich ein Bein. Ihr ahnt es schon, die Nachbarn. Wie schrecklich, welch ein Unglück. Wer weiß, sagte der Alte. Und am Tag darauf kamen Soldaten in das Dorf und holten alle jungen Männer in den Krieg. Und der Sohn des Bauern, den konnten sie mit seinem gebrochenen Bein nicht brauchen und darum blieb er als einziger verschont. So erzählt eine alte chinesische Geschichte, was ist ein Glück und was ist ein Unglück. Liegt doch auf der Hand. Kann sein. Kann aber auch sein, dass wir mit dem, was da auf der Hand liegt, ganz schön daneben liegen. Das zeigt sich dann später, wenn die Fortsetzung kommt. Oder noch später. So eine Glück-Unglück-Geschichte könnte man auch von Josef erzählen. Papas Liebling, sichtbar bevorzugt, so dass man es schon an der Kleidung sieht. Was für ein Glück. Aber darüber zerbricht der Frieden in der Familie. Und dann der Ausflug zu seinen Brüdern, ein paar Dörfer weiter, die sind schon weg. Josef hat sich verirrt. Was für ein Unglück. Und dann findet ihn einer und sagt ihm den Weg zu seinen Brüdern. Was für ein Glück. Und die lassen ihren ganzen Zorn und Ärger an ihm aus und werfen ihn in eine Zisterne. Was für ein Unglück. Und dann kommt eine Karawane und sie kommen auf den Gedanken, Josef am Leben zu lassen und ihn zu verkaufen. Das ist ein Glück. Und die Karawane zieht nach Ägypten, dort wird Josef verkauft, aber er kommt nicht aufs Feld oder ins Bergwerk, sondern wird Haussklave. Glück im Unglück. Und macht Karriere im Haus von Potiphar. Der Herr aber war mit Josef, lesen wir dann, dass er ein Mann des Gelingens wurde und er blieb im Hause seines ägyptischen Herrn. Eine der wenigen Stellen, wo der Erzähler andeutet, dass Gott etwas mit dieser Geschichte zu tun hat. Eine große Ausnahme. Ein Mann des Gelingens. Und damit kommt eine positive Kettenreaktion in Gang. Sein Herr sieht, dass ihm alles gelingt. Josef gewinnt Gunst in seinen Augen, er bestellt ihn über sein ganzes Haus. Und dann heißt es, da segnete der Herr das Haus des Ägypters um Josefs Willen. Was für ein Glück. Der Segen, den Gott auf Josef legt, der breitet sich aus um ihn herum in seinem Lebenskreis wie eine ansteckende Gesundheit. Und dann hat Josef, schön und erfolgreich wie er ist, auch noch Glück bei den Frauen. Was für ein Glück. Speziell die Frau seines Chefs wirft ein Auge auf ihn. Das erweist sich dann als weniger glücklich und bringt Josef in eine gefährliche Lage. Und eines Tages wird sie deutlich und macht ihm ein unmoralisches Angebot. Es geschah nach diesen Dingen, heißt es da, da warf die Frau seines Herrn ihre Augen auf Josef und sagte, liege bei mir. Eine schöne Frau, eine kultivierte Frau. Josef lebt allein, er ist abhängig, Sklave, sie ist die Frau seines Herrn. Das Ganze sozusagen ein Befehl. Insofern ist es überhaupt nicht selbstverständlich, wie er reagiert. Er aber weigert es sich. Und er versucht, seine Reaktion verständlich zu machen. Sein Argument ist, was das kaputt machen würde an Beziehungen. Da ist das enorme Vertrauen, das ihm Potiphar entgegenbringt. Dieses Vertrauen würde er zerstören. Und mit diesem Vertrauen würde er ein Geschenk Gottes zerbrechen. Und er trifft eine Wahl, versucht sie verstehbar zu machen Und so weit hatten wir die Geschichte schon gehört vor einigen Wochen. Weil das eine Weile her ist, war die Rückblende heute etwas ausführlicher. Josef lehnt ab, freundlich, aber klar. Aber damit ist die Sache noch nicht ausgestanden. Frau Potiphar ist gewöhnt, dass sie kriegt, was sie will. Und erst recht von einem Sklaven. Und zuerst macht sie die Strategie Dauerfeuer. Das sind diese Blicke, die ihn streifen, manchmal etwas länger, wie sie den Kopf schräg hält, dabei sich mit den Händen durchs Haar fährt. Ich mache euch das jetzt nicht vor, das würde bei mir nicht funktionieren. Irgendwie hat Josef das gemocht anfangs. Ein aufregendes Spiel, bis er mitgekriegt hat, dass es kein Spiel mehr ist. Inzwischen hat sie einen Gang hochgeschaltet, lässt ihre Kleider verrutschen, streift ihn so unmerklich im Vorübergehen, macht zweideutige Andeutungen und eindeutige Angebote. Ein Dauerfeuer. Und das Ergebnis? Und es geschah, als sie Tag für Tag auf Josef einredete, hörte er nicht auf sie, bei ihr zu liegen, mit ihr zusammen zu sein. Ein Dauerfeuer, das ist nicht einfach nochmal das Gleiche wie diese erste Situation, als er sich verweigert hat. Es ist eine Sache, einmal Nein zu sagen, einmal standhaft zu sein. Und es ist eine andere Sache, wenn das immer wieder passiert. Wenn dieses Angebot immer wieder gemacht wird. Immer wieder ein bisschen anders. Und er sieht ja, was mit ihr los ist. Ihr geht's nicht einfach nur um Sex. Da hätte sie schon ihre Möglichkeiten. Die Frau ist wirklich verliebt in ihn und er sieht ja auch, was los ist in ihrer Ehe. Und es ist ja auch nicht so, dass sie einfach nur aufdringlich ist. Die Frau ist schön und sie ist gebildet und sie macht das nicht auf die plumpe, auf die peinliche Tour. Das ist gekonnt, nur angedeutet, dabei umso wirksamer. Das hat Klasse. Und dann wieder so unverkrampft direkt, das hat auch was. Das kann schon einen Widerstand aufweichen. Und natürlich weiß Josef, wie gefährlich das ist, sie immer wieder abblitzen zu lassen. Er ist abhängig, er ist Sklave, er kann nicht einfach kündigen. Sozusagen eine verhängnisvolle Nicht-Affäre. Liebend gerne würde er sich der Situation entziehen, aber er kann nicht. Das ist der Dauerzustand, bis sich eines Tages eine besondere Gelegenheit ergibt. Wir sind in 1. Mose 39, Vers 11. Da geschah es an einem solchen Tag, dass er ins Haus kam, um sein Geschäft zu besorgen, als gerade kein Mensch von den Leuten des Hauses dort im Haus war. Josef allein zu Hause, das heißt nicht ganz allein, Frau Potiphar ist auch da und auch sie diesmal allein. Die vielen Diener und Sklaven und Besucher, wer sonst noch alles da war, haben ihre Bemühungen immer so erfreulich abgepuffert. Das Schlimmste verhütet, haben Josef immer wieder die Möglichkeit gegeben, irgendetwas Dringendes erledigen zu müssen. Und dieses Mal trifft er Frau Potiphar ungepuffert. Und jetzt wird das Ganze dramatisch und sie wird handgreiflich. Da ergriff sie ihn bei seinem Kleid und sagte, liege bei mir. Zugriff. Jetzt hat sie ihn in der Hand, buchstäblich, jetzt hat sie zugegriffen. Jetzt kann er nicht mehr mit einer läppischen Ausrede entwischen. Gleich wird sie ihre Arme um ihn legen und dann, aber dazu kommt es nicht. Er aber ließ sein Kleid in ihre Hand, floh und lief hinaus. Sie hatte ihn doch nicht in der Hand, nur sein Kleid. Das war jetzt allerdings nicht der Umhang obendrauf, den man oben drüber trug, den zog man aus, wenn man ins Haus kam. Das war ein langes, um die Hüften gegurtetes Hemdkleid, das war schon die untere Schicht. Und die hat sie ordentlich festgehalten. Josef zieht sich raus, raus aus seinem Kleid auch, und rennt weg. Praktisch nackt. Eine nackte Flucht. So kann er nicht im Haus rumrennen, was soll das Personal denken? Er rennt raus, nicht auf die Straße, auf den Innenhof, um den das Haus herumgebaut war. Und während Josef flieht, schwenkt der Erzähler zurück zu Frau Potiphar und hält einen denkwürdigen Augenblick fest. Vers 13. Und es geschah, als sie sah, dass er sein Kleid in ihre Hand gelassen hatte und hinausgeflohen war. In diesem Augenblick, als sie das sah, passiert etwas in ihr. Der Erzähler berichtet, was dann passiert, aber was in ihr ist, natürlich nicht. Vielleicht dieser Umschlag von Begehren, vielleicht auch Liebe in Hass, ausgelöst durch die neuerliche Zurückweisung, eine tiefe Kränkung, die nach Rache ruft. Vielleicht auch ein kühles Kalkül, vielleicht hält er jetzt nicht mehr dicht und dann wird es gefährlich für mich. Besser, ich komme ihm zuvor. Wir erfahren es nicht, aber wir erfahren, was sie tut nach diesem denkwürdigen Augenblick. Und es geschah, als sie sah, dass er sein Kleid in ihre Hand gelassen hatte und hinausgeflohen war. Da rief sie die Leute ihres Hauses und sagte zu ihnen: Seht, er hat uns einen hebräischen Mann hergebracht, Mutwillen zurück mit uns zu treiben. Er ist zu mir gekommen, um bei mir zu liegen. Aber ich habe mit lauter Stimme gerufen. Und es geschah, als er hörte, dass ich ein Geschrei machte und rief, da ließ er sein Kleid neben mir und floh und lief hinaus. Sehr geschickt. Erstmal schreien, die Leute laufen zusammen und dann diese Geschichte. Auch die ist gekonnt, die zielt auf Ressentiments, macht ein bisschen in Antisemitismus und Ausländerfeindlichkeit. Einen hebräischen Mann hat er hergebracht, einen Ausländer, und der kriegt die besten Stellen. Das passt euch doch auch nicht. Auch wenn er nett ist und integer und fähig, aber jetzt seht ihr, was drunter steckt. Sie bedient Vorurteile. Sie bedient Neidgefühle gegenüber dem fremden Aufsteiger. Frau Potiphar ist ein populistisches Naturtalent. Und tatsächlich, sie hat ja Josefs Klamotten in der Hand. Und das Schreien haben sie auch gehört. Und vielleicht hat einer Josef nackt durch den Hof rennen sehen. Das ist das Gemeine an solchen Geschichten. Irgendetwas daran stimmt, vielleicht sogar einiges. Sie bleibt möglichst nah an der Wahrheit, nur ein paar kleine Details sind ein bisschen verdreht. Und damit hat sie jetzt Zeugen, die haben zwar nichts gesehen, sind aber überzeugt, sie wissen genau, was passiert ist. Und dann präpariert sie den Tatort, Vers 16, und sie ließ sein Kleid neben sich liegen, bis sein Herr nach Hause kam. Und sie bleibt auch liegen, das Indiz neben sich, der Mann soll nicht nur hören, der soll auch sehen. Vers 17, da redete sie zu ihm mit denselben Worten: Der hebräische Sklave, den du uns hergebracht hast, ist zu mir gekommen, um Mutwillen mit mir zu treiben. Und es geschah, als ich ein Geschrei machte und rief, da ließ er sein Kleid neben mir und floh hinaus. Der Mann, den du mir, du bist auch schuld, der hebräische Sklave, den du uns herbeigebracht hast. So ähnlich wie Adam im Garten, als er zu Gott sagt, die Frau, die du mir gegeben hast, die hat mich verführt, in den Apfel zu beißen. Oder was immer das für eine Frucht war. Nach dieser doppelten Inszenierung ist es nicht mehr entscheidend, was Potiphar denkt und glaubt. Damit zwingt sie ihn, ihrer Version zuzustimmen. Egal, wie er über die Sache denkt. Und Vers 19, und es geschah, als sein Herr die Worte seiner Frau hörte, die sie zu ihm redete, indem sie sagte, nach diesen Worten hat mir dein Sklave getan, da entbrannte sein Zorn. Es bleibt offen, über wen? Vielleicht über Josef, weil er ihr glaubt, vielleicht über seine Frau, dass sie ihn in diese Zwangslage manövriert hat. Ein Hinweis in dieser Richtung ist sein Urteil, Vers 20. Und Josefs Herr nahm ihn und legte ihn ins Gefängnis, an den Ort, wo die Gefangenen des Königs gefangen lagen. Und er war dort im Gefängnis. Für das, was Josef vorgeworfen wird, hätte selbst einem freien Bürger die Todesstrafe geblüht und gedroht, erst recht einem Sklaven. Oder wenigstens Weiterverkauf, so ins Bergwerk zum Beispiel. Das Gefängnis, eine ungewöhnlich milde Strafe. Das spricht dafür, dass Potiphar zumindest starke Zweifel an der Version seiner Frau hat. Josef hört er nicht an. Wahrscheinlich hat er nach dem, was passiert ist, sowieso keine Möglichkeit mehr, ihn zu retten. Und dann heißt es, und er war dort im Gefängnis. Das, was er in Jahren sorgfältig aufgebaut hat, ist an einem Tag vernichtet. So ein Unglück. Und an dieser Stelle heißt es, der Herr aber war mit Josef und neigte ihm seine Treue zu und gab ihm Gunst in den Augen des Obersten des Gefängnisses. So wie die Geschichte angefangen hat. Diese Geschichte, die von unten erzählt ist, in der kaum von Gott die Rede ist, jetzt im Gefängnis, wo man meinen könnte, das war's jetzt. Jetzt ist Josef rausgefallen aus der Geschichte Gottes mit ihm. Genau an diesem Punkt gibt der Erzähler noch mal kurz einen Blick auf Gott frei. Einen der ganz wenigen. Gott neigte ihm Treue zu, sagt er. Und er gibt ihm Gunst beim Chef des Gefängnisses. Fast so wie die Geschichte losging, als Gott ihm Gunst gab bei Potiphar. Welche Folgen das hat, das hören wir dann beim nächsten Mal. An dieser Stelle klinken wir uns heute aus der Geschichte aus. Und ich möchte drei Linien markieren. Nochmal die Linie vom letzten Mal, Umgang mit Versuchungen. Josef ist einer faszinierenden Versuchung ausgesetzt. Und er hat es geschafft, sich klar und eindeutig zu verhalten und auch dabei zu bleiben. Und wir haben gefragt, wie hat er das geschafft? Schon beim letzten Mal, da hatte ich vier Hilfen genannt. Er trifft eine klare Entscheidung für sich und teilt das auch mit. Das macht es in der Folge einfacher. Er steht zu seiner Verantwortung, trotz der vielen Abhängigkeiten, in denen er ist, trotz der Fäden, die andere ziehen, sagt er nicht, ich kann ja nicht anders. Er sagt, ich habe eine Wahl, ich habe die Verantwortlichkeit für das, was ich tue. Und dazu steht er. Und er vergegenwärtigt sich die Folgen, besonders die Folgen für Beziehungen zu Menschen, die im Moment der Versuchung nicht anwesend sind. Die nimmt er mit rein in sein Bild und das macht es ihm leichter zu sagen, nein. Und er vergegenwärtigt sich viertens die Folgen im Blick auf seine Beziehung zu Gott. Und heute kommt eine fünfte Hilfe dazu. Flucht, Rückzug. In dem Moment, als er schon fast in den Armen von Frau Potiphar liegt, hat er nur noch diese eine Chance, Flucht, und sei es eine überstürzte Flucht und sei es eine peinliche Flucht. In dem Moment ist das das Mutigste, was er tun kann. Besser wäre eher, so eine überstürzte Flucht ist unnötig, wenn man sich rechtzeitig zurückzieht aus einer gefährlichen Situation, wenn man rechtzeitig Distanz dazwischen legt, wenn die Widerstandskräfte dünner werden. Diese Möglichkeit hatte Josef nicht. Und so bleibt ihm nur diese überstürzte Flucht. Die zweite Linie, Vorsicht mit Urteilen. Im Blick auf die überzeugende Vorstellung von Potiphars Frau. Ihre Schreie, Josefs Gewand neben ihr, seine nackte Flucht. Eindeutiger geht's ja wohl nicht. Manchmal scheint alles klar. Gerade im Blick darauf, was ein anderer getan hat, was er Negatives getan hat. Liegt doch auf der Hand, alles spricht gegen ihn oder gegen sie. Und nicht selten ist es trotzdem anders, ganz anders. Das ist vielleicht auch ein Grund, weshalb uns Jesus in der Bergpredigt den dringenden Rat gibt, richtet nicht. Vorsicht mit negativen Urteilen. Nehmen wir für solche Situationen diesen guten Zweifel mit, diesen notwendigen Zweifel mit, an der Schuld von anderen, an den negativen Motiven von anderen. Vielleicht ist alles auch ganz anders, als es scheint. Vorsicht mit Urteilen. Und eine dritte Linie, die ist mir am wichtigsten. Die Frage, woran machst du fest, dass Gott mit dir ist? Da ist Josefs neuer, unwahrscheinlich steiler Absturz. Nachdem er mit Gottes spürbarer Hilfe in jahrelanger Arbeit etwas aufgebaut hat. wo er mit Gottes Hilfe nach seiner totalen Entwurzelung einen Platz gefunden hat, wo er gespürt hat, hier bin ich richtig, hier kann ich etwas bewirken, hierher will Gott mich haben, hier wachse ich rein in meine Berufung. Und dann ist das alles kaputt an einem Tag, er ist komplett rausgekickt. Und zu allem Überfluss auch noch deswegen, weil er einer Versuchung nicht nachgegeben hat, weil er Gott treu geblieben ist. Hätte er nun darauf losgesündigt, wäre ihm das nicht passiert. Dann wäre er noch auf seinem Posten. Wie soll er da einen Sinn reinbekommen in so etwas? Wie soll er das zusammenbringen mit einem Gott, der Orientierung gibt und der sagt, es ist gut für uns, wenn wir dieser Orientierung folgen? Da ist doch was schief. Was ist das für ein Gott, der Josef, der dieser Orientierung folgt, der sich weigert, eine große Sünde gegen ihn zu begehen, der ihn so einfach in die Tiefe stürzen lässt? Was ist jetzt mit dem Mitsein Gottes und mit dem Segen und mit all dem? Und an der Stelle haben wir es ein bisschen schwer, weil wir wissen, wie die Geschichte weitergeht. Und damit sollten wir uns nicht zu schnell beruhigen. Die Fortsetzung kommt erst später, dazwischen liegt eine lange Zeit. Und wir sehen die Geschichte von hinten. Aber Josef, als er ins Gefängnis geschubst wird, kann er seine Geschichte nicht von hinten sehen. Der lebt sie gerade. Und wenn wir unser Leben leben, sind wir dort, wo wir sind und nicht hinten. Die Fortsetzung kennen wir noch nicht. Und es ist auch nicht selbstverständlich, dass es so kommt wie bei Josef, dass sich alles wieder aufs Schönste einrenkt. Es kann auch passieren, dass jemand Gottes Willen folgt und dadurch bleibend massive Nachteile erlebt. Und da ist es enorm wichtig, dass wir im Blick auf Gottes Handeln nicht zu enge Regeln aufstellen. Vielleicht überhaupt keine Regeln aufstellen. Regeln, die wir nicht von ihm gelernt haben. Und an die sich Gott dann womöglich nicht hält. Sonst kommt unser Glaube womöglich deshalb ins Wanken, weil wir das, was passiert, durch die Brille dieser Regeln beurteilen. Zum Beispiel die, wenn Gott es gut mit uns meint, sollte unser Leben halbwegs glatt gehen. Da sollte es keine Abstürze geben. Oder die Regel, wenn wir uns nach Gott richten, dann sollte sich das positiv für uns auszahlen. Das ist ja keinesfalls verkehrt. Und ganz oft stimmt das. Sehr oft wird es so sein, meistens wird es so sein, dass es uns gut tut, uns nach der Orientierung Gottes zu richten. Aber wir tun nicht gut daran, uns oder Gott darauf festzulegen, dass es in jedem einzelnen Fall so sein wird und so sein muss. Dass Josef ein Mann des Gelingens war, das bedeutet gerade nicht, dass in seinem Leben alles glatt läuft. Und wenn Josef Gott darauf festgelegt hätte, dann hätte er an dem Punkt vielleicht aufgegeben im Gefängnis. Und die Chance, die Gott in diese Situation legen wird, hätte er dann ungenutzt gelassen. Das hat er nicht. Josef wusste das, es kann auch anders kommen. Und das heißt nicht, dass Gott mich fallen gelassen hat. Das heißt auch nicht, dass meine Berufung deshalb falsch war. Gott war mit Josef. Das wird am Anfang unserer Geschichte heute ausdrücklich gesagt. Und trotzdem passiert ihm all das. Also wenn Gott mit einem ist, das bedeutet nicht, dass immer alles gut geht. Und wenn jemand etwas Schlimmes erlebt, kann er daraus nicht ableiten, ich habe etwas falsch gemacht und mit Gott habe ich jetzt ein Problem. Gott ist frei und unberechenbar aus unserer Sicht, weil wir können ihn nicht berechnen. Aber eins ist sicher, wo einmal eine Geschichte Gottes mit einem Menschen angefangen hat oder mit einer Gemeinschaft, da geht sie weiter. Auch dann, wenn man über Strecken nichts davon spürt, vielleicht über lange Strecken. Wir können das nicht auf Formeln bringen, wie Gott handelt. Gott handelt, Gottes Geschichte mit uns geht weiter. Das wissen wir und das zu wissen, muss manchmal genug sein. Auch wenn wir gerne mehr wüssten. Und so macht Josef weiter in dem, was ihm passiert. Er sucht in seinem Absturz nach Gott und wird von ihm gefunden. Gott war mit ihm. Das gilt, Das gilt, als er eine rasante Karriere macht. Das gilt, als er abserviert wird. Und in allen Lagen dazwischen auch. Gott ist mit ihm. Das gilt in den Zeiten, in denen er das spürt. Und das gilt, wenn er überhaupt nichts davon merkt. Gott ist mit ihm. Das gilt, wenn er versteht, was läuft. Wenn er da einen Sinn drin erkennen kann. Und das gilt, wenn er sich auf Gottes gute Absichten überhaupt keinen Reim machen kann. Zu diesem Vertrauen lade ich uns heute ein, dass wir Gott das glauben, dass wir ihn nicht festlegen, wie er handeln müsste. Denn unser Gott hat unendlich viele Möglichkeiten, wie das aussehen kann, dass er mit uns ist. Amen.